Ich möchte gerne mit zwei Beispielen einsteigen, wo ihr euch gleich wiederfindet, und würde ganz gerne am Anfang nochmal beten mit uns. Unser Vater im Himmel, was wir brauchen für das Reden und das Hören, ist, dass du uns leitest und dass du in unsere Lebenssituation hineinsprichst, bei uns hier und bei denen, die es zu Hause hören, beim Unterwegssein. Ich möchte dich herzlich um die Leitung deines Geistes bitten. Amen. Stellen wir uns zwei junge Menschen vor, die sich entscheiden, anzufangen zu laufen, zu joggen. Sie treibt der Wunsch um, etwas für ihre Fitness zu tun. Beide möchten das regelmäßig tun und sie nehmen sich vor, zweimal in der Woche werden wir gemeinsam laufen. Und der Anfang sieht sehr verheißungsvoll aus. Doch nach einigen Wochen findet der eine von ihnen immer neue Gründe, warum er gerade nicht joggen gehen kann. Das Wetter, es könnte regnen, es könnte ein Gewitter geben, es ist zu schwül, zu kalt, zu früh, zu dunkel oder im Wald könnte Windbruch sein. Und außerdem zieht es im Rücken, es drückt im Knie und kratzt im Hals. Und ausgerechnet heute sind seine Beine so schwer. Das andere Beispiel ist, da kommen zwei junge Menschen zum persönlichen Glauben an Gott. Sie begreifen in dieser Hingabe Gottes an sie, dass Gott sie leidenschaftlich liebt und dass seine Gnade wirklich unermesslich ist. Sie spüren regelrecht, dass dieser Gott das Beste ist, was ihnen im Leben begegnet ist. Und so beginnen beide hoffnungsvoll und begeistert ihren Weg des Glaubens. Sie wollen Jesus folgen. Sie wollen seinem Beispiel nacheifern, wollen seine Schüler sein. Sie wollen versuchen, so zu leben, wie sie glauben, dass Jesus es vielleicht getan hätte. Sie lesen in der Bibel, sie beten. Die Gemeinde wird ihr geistliches Zuhause und sie freuen sich an den Mitchristen in der Gemeinde. Aber im Laufe der Zeit lässt, wie bei dem ersten Beispiel, bei dem einen die anfängliche Begeisterung nach. Das Leben bringt Herausforderungen mit sich, in denen der Glaube keine Hilfe zu sein scheint. Und so beginnt der eine ganz langsam, aber stetig abzudriften und den eigenen geschlagenen Weg zu verlassen. Und der andere bleibt dran. Zwar wird auch er von einer ganzen Reihe von schwierigen Situationen gestellt und für kurze Zeit hat man den Eindruck, er verliert die Richtung aus dem Blick, aber letztlich kehrt er immer wieder durch die Barmherzigkeit Gottes zurück. Warum ist das eigentlich so? Das sollen diese beiden Beispiele verdeutlichen. Warum bleibt der eine am Ball, um es so salopp mal zu sagen, und der andere nicht? Woran liegt das? Woran liegt der Unterschied, dass der eine dranbleibt und der andere nicht? Was ist es, dass die einen dazu bringt, aufzugeben und andere hingegen durchhalten lässt? Was ist es, dass die einen all ihr Vorhaben über Bord werfen von heute auf morgen und ihr Ziel aufgeben lässt, während andere dranbleiben und im Laufe der Zeit weit über sich hinaus wachsen? Was lässt Menschen durchhalten? Und das ist ja nicht nur eine theoretische Frage, sondern ich glaube, sie betrifft ja unser Leben. Das ist eine sehr existenzielle Frage. Denn ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, ob ich durchhalten werde oder nicht, ob ich scheitern werde oder nicht. Und mit diesem Einstieg gehen wir einfach mal in unseren Glaubensalltag. Ihr kennt euren Glaubensalltag am besten. Ihr seht, wie Glaube in eurem Alltag aussieht. Es geht um die Frage heute Morgen, den Rhythmus des Glaubens zu finden. Als Christoph mir sagt auf meine Frage, was hattest du vor, sagt er, verwurzelt in Christus. Wie gesagt, das kriege ich nicht mehr so ganz schnell hin. Das war ja relativ kurz meine Zusage. Aber ich kann mich auf etwas einstellen, wo ich schon längere Zeit auch gedanklich unterwegs bin. Und ihr werdet merken, es ist eine andere Intention, ein anderer Ansatz als beim Christoph. Aber so ganz weit weg sind wir von dem Ursprungsthema eigentlich nicht. Es geht nämlich um die Frage, wie können wir unseren Glauben entwickeln? Und zwar so entwickeln und gestalten, dass wir merken, dass er einen Rhythmus hat in dem, was wir tun. Und unseren Glauben geistig zu entwickeln, wird mir sofort ganz schnell zustimmen heute Morgen. Aber die Frage ist ja, wie gelingt das mit der Umsetzung? Ich erlebe, dass ich mich häufig bei den zweiten Jogger und bei den zweiten Christen auch wiederfinde. dass einfach der Schnauf am Ende nicht reicht. Also die Frage heute Morgen ist, wie kann ich lernen, in der Beziehung und in der Gegenwart Jesu zu leben? Bei all dem, was mein Leben ausmacht. Ob es eine Familie ist mit kleinen Kindern, eine Familie mit Teenagerkindern, mit Erwachsenen, ob die Kinder raus sind, ob ich als Ehepaar allein lebe oder als Witwe und Witwer oder als Single. Also sehr unterschiedliche Situationen. Wie können wir einen eigenen Rhythmus finden? Und Thorsten hat es gesagt, Rhythmus meint ja tatsächlich etwas, was immer wiederkehrt. Ein Rhythmus ist etwas, was also ein gleichmäßiger Wechsel ist. Dabei kann der Wechsel stündlich, täglich, wöchentlich, jährlich. Jedes Jahr der Geburtstag ist auch ein Rhythmus. Es ist sehr unterschiedlich. Und was hilft es uns dabei, ein Leben im Glauben zu führen? Ich will uns ein Wort lesen und bewusst nach der Übersetzung der guten Nachricht von Paulus an die Christen in Korinth, Kapitel 9, weil Paulus ein Beispiel gebraucht, was uns hilft und wir bei dem Thema bleiben. Wer das mitlesen will, 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. Paulus sagt, ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass er den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Das ist ein sehr nachvollziehbares, verständliches Bild. Der Sportler wird uns hier als ein Vorbild beschrieben. Der trainiert seinen Körper, weil er weiß, er muss viel leisten. Und er verzichtet natürlich auf einiges, um es tun zu können. Sie essen in der Regel relativ wenig. Sie entsagen manchen, was ihnen einfach nicht gut tun wird in dieser Zeit. Sie sind sehr stark auf den Wettkampf fixiert. Also ich will jetzt nicht in Schwärmen kommen über das Fußballspiel von gestern Abend, aber ich muss als Fußballfan doch einen Satz dazu sagen. Die Deutschen haben mich einfach überrascht. In ihrer Leidenschaft, in ihrer Hingabe, das habe ich nicht annähernd erwartet. Wer das überhaupt nicht mag, der kann das auch wieder vergessen. Aber es hilft mir nochmal, auch bei dem Thema ein Stück zu bleiben, was eigentlich möglich ist, wenn ich mit ganzer Hingabe dabei bin. Paulus sieht also uns Christen auf einer ähnlich langen Wegstrecke. Wir haben das Wort vielleicht im Ohr aus dem Hebräerbrief, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Und es geht um diese Wegstrecke zwischen Angefangen und Vollenden. Der Glaube ist für Paulus kein Wettbewerb, das wäre der falsche Zungenschlag, den wir hier hören würden, sondern ich glaube, der Vergleichspunkt liegt darin, dass es um die Eigenschaft geht des Sportlers, nämlich um seine klare Zielstrebigkeit. Was willst du wirklich erreichen? Und die Frage ist ja, wenn man das auf den Glauben überträgt, wie laufe ich denn? Wie muss ich laufen, damit ich auch gewinnen kann? Und wie finde ich dabei einen ganz eigenen Rhythmus? Natürlich werde ich mich vorbereiten und für den Kampf alles geben. Aber wenn ich am Ziel ankommen will, dann muss ich mich fragen, wie kann mir das gelingen, durchzuhalten? Es nützt mir ja nichts, wenn ich von 5 Kilometern in Rekordzeit laufe, die ersten 5 Kilometer und das Rennen aber über 10 Kilometer geht. Denn am Ende interessiert es keinen, wie schnell ich am Anfang war, wenn ich das Ziel nicht erreiche. Das bedeutet, ich muss mir also im Vornherein sehr genau einen Rhythmus überlegen, wie will ich denn unterwegs sein. Und Paulus spricht hier von einem Glaubensrhythmus und von daher habe ich dieses Wort, auch wenn er Rhythmus nicht betont, aber das, was er erwähnt, das beinhaltet das inhaltlich. Unser Glaube benötigt, um unterwegs zu bleiben, einen ganz eigenen Rhythmus. Es gibt keinen Rhythmus, den man gemeinsam findet. Dafür sind wir zu unterschiedlich, dafür ist unser Tag zu unterschiedlich. Und mir hat nochmal geholfen, darüber nachzudenken, wie Gott sich denn diesen Rhythmus gedacht hat. Und ich möchte das deutlich machen am Beispiel des Rhythmuses in der Schöpfung. Da heißt es, alles begann mit der Erschaffung des Wechsels von Tag und Nacht. Da sprach Gott, Licht entstehe und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an. Es war gut, dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit, nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder morgen der erste Tag. Das heißt, die Zeit startete in einem festen Rhythmus. Der Rhythmus ist vorgegeben worden von hell und dunkel, von Tag und Nacht. Und das war wiederum die Folge dann, dass alles Weitere auch einen Rhythmus in sich trug. Gott erschuf die Welt mit einem Tagesrhythmus. Es werden Himmel und Erde getrennt, ein weiterer Tag. Wasser und Land wird getrennt, wieder ein weiterer Tag. Pflanzen, Bäume und Früchte entstehen, wieder ein weiterer Tag. Und so geht es weiter bis zu den Menschen, der dann im Rhythmus der Jahreszeiten lebt. Im Rhythmus des Frühlings, des Sommers, des Herbstes und des Winters. Die bilden einen immer wiederkehrenden Ablauf, auch wenn seit Jahren es nicht mehr so klassisch klar getrennt zu erleben ist. Und dieser Ablauf ist von Gott garantiert. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und wenn wir in der Schöpfungsgeschichte weiterlesen, entdecken wir noch einen interessanten Rhythmus. Am Ende, nachdem der Mensch erschaffen wurde, kommt Gott, man könnte sagen, zum Höhepunkt seiner Schöpfung. Alles, was bis dahin passiert ist, wird durch ein letztes großartiges Werk gekrönt. Nach 6 Tagen Arbeit schuf Gott den freien Tag, den Sabbat. Nicht der Mensch, wie wir manchmal sagen, ist die Krone der Schöpfung, sondern der Sabbat, der Ruhetag. Mit ihm schuf Gott nämlich einen Rhythmus von Arbeit und Ruhe. Und so wie die Schöpfung viele Rhythmen in sich trägt, so trägt auch unser Körper Rhythmen in sich. Thorsten hat vom Herzschlag gesprochen. Das ist ein solcher Rhythmus. Zum Herzschlag kommt natürlich auch noch der Rhythmus unseres Atmens dazu. Einatmen, ausatmen, Sauerstoff aufnehmen, Stickstoff und Kohlendioxid abgeben. Und das immer wieder unser Leben lang. Und bei beiden müssen wir nicht überlegen. Erst wenn wir Probleme haben mit dem Herzen, mit der Atmung, wird das deutlich. Wir müssen nicht darüber nachdenken. Ich bin der festen Überzeugung schon seit Langem, dass unsere Beziehung zu Gott, unser Glaube, braucht eine Regelmäßigkeit. Braucht etwas Vertrautes, wenn es sich entwickeln will. Feste Abläufe in unserem Leben geben uns ja auch Sicherheit und eine große Bedeutung. Es kommt übrigens nicht von ungefähr, ihr könnt das selber überprüfen, dass wir morgens immer auf der gleichen Seite anfangen, uns die Zähne zu putzen. Überlegt das einfach mal beim nächsten Mal. Es ist immer die gleiche Seite, wo wir anfangen, die Zähne putzen. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass wir in der Regel immer auf der gleichen Körperseite einschlafen. Den Rücken, die Seite, auf den Bauch. Jeder hat immer die gleiche Seite, mit der er einschläft. Es sei denn, es geht aus gesundheitlichen Gründen nicht. Weil das Wiederholen gibt uns einfach eine Sicherheit und es vereinfacht das Leben. Nur mal am Rande, ich glaube, dass die gegenwärtige Pandemie deshalb uns so sehr erschüttert, weil sie uns gerade das Vertraute wegnimmt, gerade das Regelmäßige wegnimmt. Das unbekümmerte Treffen mit unseren Freunden, das gemeinsame Feiern unserer Gemeindeveranstaltung. Also vieles, was uns vertraut war, was zu unserem Alltag gehörte, ist nicht mehr da. Unser Glaube sucht auch das Regelmäßige und Vertraute. Nicht anderes meint ja der Rhythmus. Der Glaube wird also geformt, der wird geprägt durch das, was wir regelmäßig in uns aufnehmen. Ich würde sogar sagen, dass unser Glaube das als Fundament braucht. Weil unser Glaube braucht das als Fundament, diese Sicherheiten, um bei allem, was unvorhergesehen passiert, und da muss ich uns ja nichts Neues sagen, das passiert immer wieder etwas Unvorhergesehenes, um dem begegnen zu können. Wir brauchen also feste Sicherheiten, um bei den Unvorhergesehenen einfach etwas zu haben, worauf wir uns berufen können. Und jetzt treibt mich eine Sorge um, nämlich die Sorge, dass wir diesen Rhythmus verloren haben. Obwohl wir in eine Welt hineingeboren werden, in der wir überall einen Rhythmus vorfinden, haben wir irgendwie den Rhythmus verloren. Man könnte was sagen, in gewisser Weise scheint unsere Welt und scheinen wir aus dem Tritt zu sein. Und viele Menschen empfinden das so. Also bestimmte taktangebende Dinge sind einfach weggefallen. Die sind verschwunden. Nicht sofort erkennbar, eher schleichend. Ohne dass wir es bemerkt haben, haben sie sich zurückgezogen. Ich denke an den Rhythmus von Werktagen und Sonntag zum Beispiel. Ich kenne das aus der Generation meiner Eltern. Da war das so, früher wurde unter der Woche gearbeitet, mein Vater war Brauer und Melzer und am Wochenende hatte er frei. Das öffentliche Leben lief am Wochenende auf Sparflamme. Und heute verschwimmen seit langem schon diese Grenzen. Man kann rund um die Uhr einkaufen gehen und dank Ausnahmegesetzgebung immer häufiger auch am Wochenende. Und wem das nicht reicht und er Zugang hat, kann auch noch das Internet nutzen. Und was uns ziemlich umtreibt, das merken wir auch in der Gemeinde und das merkt ihr auch gerade bei denen, die sich engagieren, die Rolle der Arbeit in unserem Leben hat sich ziemlich verändert. Mein Vater hat Brauer und Melzer gelernt und ist das bis zum Ruhestand geblieben. Mein Nachbar war Sattler und Glaser, der ist das bis zum Ruhestand geblieben. Ich habe gelesen, der Durchschnittsdeutsche verändert sich 5-mal beruflich. Also nicht, dass er 5-mal in seinem Beruf eine Veränderung erlebt, sondern 5-mal verändert er sich grundlegend anders. Da ist ja was passiert. Die Rolle der Arbeit in unserem Leben hat sich geändert. Früher gab es Bürozeiten, in denen war man erreichbar und Zeiten, in denen war man nicht erreichbar. Dank Handy und E-Mails und vielen anderen Netzwerken hat sich das verschoben. Es gibt einen Wechsel. Der alte Wechsel von An- und Entspannung, wie ihn sich Gott gedacht hat, ist im Grunde genommen zu einer Daueranspannung geworden. Was für unseren Körper gilt, das hat natürlich immer auch Auswirkungen auf unsere Seele, unseren Glauben. Ich hörte von einer Geschichte, die das deutlich macht. Ein Forschungsreisender, so heißt es in dieser Geschichte, unternahm einen Gewaltmarsch durch den Urwald am oberen Amazonas. Zunächst kam die Expedition unerwartet schnell voran. Am dritten Morgen aber blieben alle Einheimischen mit ernsten Mienen auf den Fersen sitzen und machten keine Anstalten aufzubrechen. Erstaunt fragte der Forscher ihren Anführer, ob die Träger mehr Geld verlangten oder mit dem Essen nicht zufrieden seien. Oh nein, mein Herr, antwortete der Sprecher, wir können nicht weitergehen, weil unsere Seelen zurückgeblieben sind. Nun müssen wir warten, bis sie unseren Körper wieder eingeholt haben. Das ist eine sehr bewegende Geschichte, die etwas deutlich macht. Wir können nicht weitergehen, weil unsere Seelen zurückgeblieben sind und nun müssen wir warten, bis sie unseren Körper eingeholt haben. Ich glaube, wenn unser Körper aus dem Tritt gerät, dann folgt sehr schnell auch die Seele nach. Wenn Essen, Schlafen, Ruhen und Gemeinschaft ihren stetigen Wechsel verlieren, wenn das nicht mehr klar ist, wenn wir keinen Kontakt mehr finden zu unseren eigenen Gedanken, die wir haben, die uns zutiefst bestimmen, wenn unsere Ängste, unsere Sorgen uns kontrollieren, dann haben wir nämlich den inneren Frieden verloren. Und wen wundert es dann, wenn wir den Bezug zu unserem Innersten dann auch verlieren? Und das hängt mit dem mangelnden Rhythmus zusammen, weil uns durch mangelnden Rhythmus der Kontakt verloren gegangen ist, oft auch zu uns selbst. Merken wir nicht mehr, was mit uns los ist. Wir merken nicht mehr, wenn unsere Seele aufschreit. Wir übersehen den Schmerz, wir verdrängen die Fragen. Stattdessen werden wir von Ängsten getrieben und bestimmt. Ich male bewusst das Bild so, weil ich glaube, wir sind zu einer Gesellschaft von Getriebenen geworden. Ich sage mal etwas salopp, wer hält mir eigentlich die Knarre an den Kopf? Klammer zu. Also wer zwingt mich denn dazu? Ich bin immer derjenige, der es entscheidet. Das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass es Sachzusammenhänge gibt und ähnliches mehr, aber ich bestimme, ob ich es tue oder nicht. Und wir bezahlen einen hohen Preis. Und ich vermute, dass wir manchmal dabei das wahre Leben verpassen. Weil wir aus dem Takt sind, sind wir im Grunde genommen nicht mehr bei uns selbst. Und wenn wir nicht mehr bei uns selbst sind, dann fällt es uns auch schwer, bei Gott zu bleiben. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Wir haben manchmal das Leben in der Gegenwart verloren. Und ihr kennt vielleicht das Zitat von dem Kabarettisten Karl Valentin, der bringt es auf den Punkt, er sagt, ich habe heute Abend eine Verabredung mit mir selbst. Bin mal gespannt, ob ich zu Hause bin. Also wer immer nur gehetzt durchs Leben geht, der ist ja niemals gerade dort, wo sich das Leben gerade befindet. Wir sind in Gedanken immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Was uns fehlt, ist aber die Gegenwärtigkeit. Also das Heute, Jetzt und Hier und Heute Morgen. Ich frage mal so persönlich, ihr habt ja die große Freiheit, dass ihr nicht antworten müsst. Wo bist du gerade mit deinen Gedanken? Kannst du mir noch folgen? Bist du schon bei dem, was noch vor dir liegt? Das heißt also, wenn der Glaube in meinem Leben taktangebend ist, wie kann ich dann zu einem Rhythmus finden, der so einen eigenen Takt vorgibt? Was kann Bestandteil meiner eigenen persönlichen Glaubensbeziehung sein? Und ich möchte das mit drei Spiegelstrichen sagen und hoffe, ihr könnt noch aushalten. Ich lade dich ein, als erstes bei all dem, was dein Alltag ausmacht, in dem, was du erlebst, Ausschau zu halten nach Gott. Die Erde ist mit Himmel vollgepackt, diesen Satz las ich in diesen Tagen. Die Erde ist mit Himmel vollgepackt, ein jeder gewöhnliche Busch brennt mit Gott, aber nur der, der es sieht, zieht die Schuhe aus. Die anderen sitzen herum und pflücken Brombeeren. Es ist vor ein paar Jahren durch einen Kurs hier in Dautphetal dieses sehr schöne Wort entstanden, Himmelreichsmomente. Das meint es genau. Ausschau zu halten nach Himmelreichsmomenten. Das sind Augenblicke, wo Gott mich ganz persönlich berührt. Und das mitten in meinem Alltag, wo Gott handgreiflich in mein Leben hineinwirkt. Das ist etwas, was dir helfen kann, einen Takt vorzugeben. Deshalb lade ich dich ein, Ausschau zu halten nach diesen Momenten. Und ich lade dich ein, weil wir das brauchen, dass du dir geschützte Zeiten einrichtest. Geschützte Zeiten, damit meine ich, ich will es deutlich machen, Magnus Malm hat vor vielen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Gott braucht keine Helden. Und er stellt eine sehr interessante These darin auf und sagt, Gott liegt mehr daran, dass ich bei ihm bin, als dass ich für ihn arbeite. Er sagt, Gott hat mehr Interesse daran, dass ich in seiner Nähe bin, als dass ich für ihn irgendwelche Aufgaben erledige. Es gibt ja oft etwas, was in unseren frommen Köpfen kursiert und wir kriegen es nicht raus. Und da ist so ein Satz, der mir immer wieder auch in der Seelsorge begegnet, dass wir oft glauben, Gott liebt mich erst, wenn ich so bin, wie er mich haben will. Ja, wann wird er mich denn dann lieben? Gott liebt mich erst, wenn ich so bin, wie er mich haben will. Der Satz ist falsch, auch von der Bibel her falsch. Gott sehnt sich ja danach, mit mir diese Zeit zu verbringen. Aber die Frage ist ja, bei den geschützten Zeiten sehne ich mich auch danach, Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist der zweite Spiegelstrich und der dritte, weil das auch mit der Grundüberzeugung zusammenhängt. Ich lade dich ein, in deiner Bibel zu lesen. Das ist für uns überhaupt nicht neu und für viele Altgewordene, ich weiß nicht, wie oft ihr das schon gehört habt. Aber dahinter steckt der Gedanke, dass ich glaube, es gibt keine Übung, die so wesentliche Auswirkungen auf die geistliche Entwicklung eines Menschen hat, wie der regelmäßige, intensive Umgang mit dem Wort Gottes. Meine Beobachtung ist, dass es den Anschein hat, dass immer weniger Menschen, auch in unseren Gemeinden immer weniger, Gott wirklich in seinem Wort begegnen. Vielleicht auch einfach nicht wissen, wie sie sich vernünftig mit der Bibel beschäftigen können. Und unter der Hand und unter vier Augen nimmt die Zahl derer sehr stark zu, die zugeben, dass sie damit ihre Probleme haben. Und der Hintergrund ist der, dass wir es fast verlernt haben, bei einer Sache zu bleiben, mal innezuhalten, einen einzigen Gedanken zu bewegen, darin haben wir keine Übung mehr. Und ich denke, dass die Bibel durchdacht, verstanden und durchdrungen werden möchte. Gott will ja durch das Wort zu uns reden. Die Bibel will uns dabei unterstützen, dass unsere Beziehung sich zu Gott vertieft. Deshalb dieser dritte Spiegelstrich, dass ich dich einlade, in der Bibel zu lesen. Und ein letztes ist etwas, was mir unsere Kinder immer gesagt haben. Wir haben vier Kinder, mittlerweile erwachsen. Und wenn die so ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann gibt es ja so Sprüche, die man sich als Vater anhören muss. Und ein Spruch war immer, Vater, bleib mal locker. Vater, bleib mal locker. Ich würde diesen Satz gern euch mitgeben, weil nämlich sonst die Predigt einen Weg findet, den sie nicht finden soll. Locker bleiben. Wenn es also mit dem Einüben des Rhythmus schwierig wird, dann ist ja meine Versuchung groß, mich mehr anzustrengen, mehr Zeit zu investieren, mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu beten, mehr Stille zu suchen. Aber oft stelle ich fest, das gibt keinen Fortschritt. Das macht müde, das gibt einen Krampf. Was machen wir denn, wenn wir festgefahren sind? Als Autoanfänger habe ich immer gemeint, wenn ich irgendwo festgefahren bin, im Schlamm oder so, ich muss richtig durchdrehen, die Räder. Ich habe schnell gemerkt, dass das nicht wirklich hilfreich ist. Was mache ich denn, wenn wir festfahren? Da muss man den Druck nicht erhöhen, sondern rausnehmen und uns ganz ehrlich fragen, wie viel kann ich denn zurzeit wirklich schaffen? Was ist möglich? Was kann ich jetzt auch mit Freude tun? Das ist ja eine ganz wesentliche Frage, denn Freude ist ja ein wesentlicher Faktor dabei. Ohne Freude werde ich mich festfahren. Also ein guter Rhythmus soll helfen und nicht belasten. Schaffen wir es heute nicht, dann lassen wir es. Und bitte, auch das ist etwas, was in unseren Köpfen oft rumgeistert, und fühl dich dann nicht schuldig. Denn du bekommst ja keine Punkte für Vollständigkeit. Diese Übung ist ja nur für dich gedacht und für niemanden anders. Die Frage ist ja, wie lange braucht es? Wie lange braucht es, bis eine gute Sache zu einem Rhythmus wird? Bis etwas kommt, was wirklich bleibt in meinem Leben. Es gibt eine Formel dafür, die mir geholfen hat. Damit verrate ich euch natürlich mein Alter. Ich bin 62 Jahre alt. Man sagt also, man nimmt sein Lebensalter und teilt es durch zwei. Bei 62 lässt sich das gut rechnen, 31 Mal. Das heißt also, wenn ich eine neue Gewohnheit einübe, muss ich sie 31 Mal gemacht haben. Das kann täglich sein, das kann alle drei Tage sein, wöchentlich, monatlich, 31 Mal. Jetzt wissen wir, warum es mit den Neujahrsvorsätzen so wenig gelingt, weil nach dem dritten Mal der Schnauf ausgeht. Also wir nehmen unser Lebensalter und teilen es durch zwei, und so lange müssen wir es einüben, bis es in Fleisch und Blut übergeht. Das hilft. Das Ziel ist also dabei, dass unser Glaube wirklich diese Regelmäßigkeit braucht. Und ich lade euch ein, neu darüber nachzudenken, bei dem hängen zu bleiben, wo ihr hängen geblieben seid, und würde dafür gern noch einmal beten. Unser Vater im Himmel, und so bist du in deiner unendlichen Barmherzigkeit mit uns unterwegs. Und ich muss daran denken, wie du sagst, dass selbst da, wo wir untreu sind, du treu bleibst, weil du dich selbst nicht verleugnen kannst. Ich danke dir herzlich, dass du uns einlädst, unser Leben zu gestalten. Und so zu gestalten, dass wir es mit deiner Hilfe hinbekommen und in unserer unterschiedlichen Lebenssituation. Was wir brauchen, ist dabei wirklich deine Hilfe. Und dass du uns immer wieder neu zur Besinnung rufst. Deshalb bitte ich dich dafür, dass du uns segnest.